Wir wollen einen großen Schritt weitergehen in der nächsten Generation von AutoML, wo wir in einer Pull-Environment sind.
Hallo und herzlich willkommen zum Datenbusiness-Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein, ich bin Gründer und Chefredakteur von datenbusiness.de. Ich werde hier verschiedene Themen der Datenwertschöpfung besprechen, mal allein und mal mit tollen, hochkarätigen Gästen, nämlich den Machern der Datenwirtschaft. Heute zu Gast Dr. Kevin Schawinski von Modulus AI. Hallo und herzlich willkommen, Kevin, zum Datenbusiness-Podcast.
Vielen Dank, es freut mich wahnsinnig, heute hier zu sein.
Ich bin richtig gespannt. Kevin, dein Werdegang sieht interessant aus, vielversprechend, viele Wendungen, da gehen wir gleich gerne nochmal kurz durch. Zum Beispiel, Professor warst du eine Zeit lang, witzig auf LinkedIn, wie du das so beschreibst, mit Humor. Yale University zum Beispiel, eine Station, Science Ausrufezeichen, dann an der ETH Zürich, Professor Stuff und aktuell, ich hatte ja gesagt, Modulus AI, Startup Stuff. Das ist interessant. Ja, aber am besten in deinen eigenen Worten mal kurz durch deinen Werdegang.
Ja, gerne. Also ich bin von Hintergrund und Training her bin ich Physiker. Ich habe in den USA an der Cornell University Physik und Mathematik studiert und damals schon mit Teleskopen gearbeitet und an einer NASA-Weltraummission Software geschrieben. Und danach bin ich zurück nach Europa und habe an der Oxford University meinen Doktor, meinen DPhil gemacht, auch in Astrophysik. Und da habe ich die Entstehung und Entwicklung von Galaxien studiert und vor allem die Interaktion zwischen Galaxien und ihren supermassiven schwarzen Löchern. Und als Teil von diesen Studien, diesen Projekten, bin ich auf ein ganz interessantes Thema gestoßen, und zwar wirklich, wie die Morphologie, also die Form von Galaxien, wie die wichtig ist für die Entwicklung von Galaxien. Es gibt so zwei fundamentale Typen von Galaxien. Und damals, 2006, 2007, wollte ich mir da Samples, also große Anzahlen dieser Galaxien holen. Und damals habe ich mir eben die Methoden, die es damals gab, angeschaut. Und da war auch eine der Methoden Machine Learning. Also kann ich einer Maschine beibringen, sagen, das ist Typ A oder das ist Typ B. Und damals war die Technologie einfach noch nicht reif. Es war einfach effizienter, dass ich mich hingesetzt habe und das selber gemacht habe. Das war spannend, das hat gute Forschungsresultate geliefert. Und dann haben eines Abends ein Pub, ein Kollege von mir und ich haben uns unterhalten und gesagt, es wäre doch gut, wenn man die 1 Million Galaxien da mal klassifizieren würde. Dann haben wir die auf eine Website getan, ins Internet gestellt und damit den sogenannten Galaxy Zoo gegründet. Das ist ein Citizen Science Projekt und da in einem Jahr oder so 250.000 Volunteers im Internet rekrutiert, diese Galaxien klassifiziert haben und für die Wissenschaft aufbereitet haben. Das war der Anfang von einem Projekt, das ich wirklich dann 10 Jahre danach noch, glaube ich, begleitet habe. Das ist das sogenannte Zooniverse Citizen Science Projekte, wo normale Menschen, also nicht Akademiker, bei wissenschaftlichen Projekten mitmachen. Das hat mittlerweile über 2 Millionen User und macht immer noch wahnsinnige Beiträge zur Wissenschaft. Ich bin dann nach meinem Doktor zurück in die USA, in die Yale University, mit einem Fellowship von der NASA, habe dort weiter an der Astrophysik gearbeitet und bin dann nach 3 Jahren zurück in die Heimat, in die Schweiz, an die ETH und habe dort meine Forschungsgruppe aufgebaut. Und dort bin ich dann wieder zurück zum Machine Learning gekommen. Das war eigentlich, weil ich gesehen habe, wie die Forschung da wahnsinnige Fortschritte gemacht hat und wir sehen konnten, wie man dann innerhalb von Tagen das erreichen konnte, wissenschaftlich, was uns mit den Citizen Scientists damals, 250.000 Menschen, 1 Jahr gebraucht hat. Wenn man das richtig aufbaut, kann man das innerhalb von Tagen oder Stunden genauso gut machen mit Machine Learning. Dann haben wir eine Kollaboration angefangen mit meinem jetzt Mitbegründer, Zhe Zhang. Er ist Computerwissenschaftler. Er arbeitet an Systems für Machine Learning, also nicht der Grundtheorie von Neural Networks, sondern wirklich, wie man Machine Learning praktisch macht. Und aus dieser Kollaboration ist dann auch unser Startup, die Modulus AG, gekommen.
Ganz kurz nochmal zurück, Cornell University Physik und Mathematik hattest du dort studiert. Kennst du den Steven Strogatz zufällig?
Dem Namen nach, aber nicht persönlich.
Und du bist eben 6 Jahre Professor gewesen, Assistant Prof an der ETH Zürich. Und so wie man das auf Google Scholar sehen kann, sehr erfolgreich. Also irgendwie über 20.000 Zitate. Das ist ja die Währung in der Wissenschaft. Und ein H-Index von 78 ist auch sehr, sehr beachtlich. Es ist natürlich immer feldabhängig. Ich kenne mich jetzt nicht so in der Astrophysik jetzt speziell aus. Ich weiß, in der Teilchenphysik ist es zum Beispiel so, dass viele Paper mit 20, 30 und mehr Autoren geschrieben werden. Dann kann man das nicht mehr so ganz vergleichen mit Feldern, wo nur 3, 4 Autoren sind. Aber nichtsdestotrotz sieht das erstmal sehr beachtlich aus. Deswegen die Frage, warum bist du diesen Weg nicht weitergegangen, Wissenschaft?
Da ist ein bisschen Zufall dabei. Also ich habe ja diese Projekte erst in der Forschung angefangen mit meinem Co-Founder, um Machine Learning zu benutzen. Und ich war eigentlich recht schnell noch viel mehr fasziniert von der Technologie als mit den wissenschaftlichen Resultaten, die man aus diesem Ansatz ziehen konnte. Zur gleichen Zeit gab es ja in meinem Institut ein paar Probleme. Das Institut wurde geschlossen und wir hatten gerade unser Startup gegründet und da war einfach die Zeit richtig, um einer von uns zu sagen, gut, dann übernehme ich das und ich werde der CEO. Und das habe ich dann gemacht. Rein aus der Motivation aus, dass ich so begeistert war von der Technologie und den Ideen, den Plänen, den wir hatten, dass ich gesagt habe, das ist noch viel spannender als Wissenschaft, die kann warten.
Die kann warten. Ja, das ist interessant zu sehen. Einfach auch mit dem Background jetzt, du hast ja verschiedenste, kann man ja so sagen, Top-Unis besucht, du hast schon diesen Background in der Wissenschaft mit Nature-Artikel und so weiter. Da dann zu sagen, okay, ich lasse es jetzt erstmal, ist ja schon ein großer Schritt, auch wenn du das jetzt so, naja, es war halt irgendwie, es passte halt, ich war schon Startup-Gründer und so, das ist trotzdem ja, muss man wirklich betonen, richtig großer Schritt. Oder machst du jetzt nebenbei noch ein bisschen Wissenschaft? Nee, wahrscheinlich nicht.
Nee, Startup ist mehr als eine Vollzeitbeschäftigung.
Ja, das kann man auch meinen, nur, als CEO, ne?
Das kann man auch nur machen, wenn man 100% dahinter steht.
Auf jeden Fall, das ist sehr beachtlich. So ein bisschen das Why hast du schon erklärt, wie es zu deinem Startup gekommen ist. Kannst du das noch ein bisschen mehr kommentieren, warum es Modulus gibt?
Mhm. Als wir diese Kollaboration angefangen haben mit den Computerwissenschaftlern, hatte ich ein Team von Studentinnen, Studenten und Postdocs an der ETH, wo wir uns mit der Technologie befasst haben, versucht haben, Projekte ins Laufen zu bringen, Machine Learning auf astrophysikalische Daten anzuwenden. Und es war extrem schwierig und wir haben wahnsinnig viel Zeit mit, technischen Problemen verbracht. Und als dann die Computerwissenschaftler sich das angeschaut haben, die haben übrigens einen Artikel drüber geschrieben, die waren schockiert, die haben gesagt, warum bauen wir alle diese wahnsinnige Technologie, wenn noch nicht mal die Physiker an der ETH das benutzen können, gewinnbringend benutzen können. Und Zer hat wirklich auch klar gesagt, was ihn verwundert hat, ist, wo wir stecken geblieben sind. Wir sind nämlich nicht stecken geblieben bei Grundlagenfragen zur Technologie, zur Philosophie, sondern wirklich in technischen Fragen. Dass wir viel zu viel Zeit mit, was er als Unsinn betrachtet hat, verbracht haben. Dann haben wir gesagt, gut, das Problem mit der Machine Learning Technologie, die wir heute haben, ist, dass sie am falschen Level der Abstraktion ist. Das ist so der technische Begriff, den die Computerwissenschaftler benutzen. Und die Analogie, die wir uns da ein bisschen ausgedacht haben, das ist wie die Zeit vor der Erfindung der Database. Also bevor es das Konzept und die Technologie einer Database gab, wurde jede Operation gesagt, ich will Daten speichern und manipulieren. Das waren Unikate, das waren ganz teure Projekte, die von hochbezahlten Spezialistinnen und Spezialisten gebaut und maintained wurden, wo die Architekten dieser Systeme wirklich fundamental verstehen mussten, wie ihr System funktioniert, die Mathematik, die Statistik, alles. Und damit war es unheimlich schwierig, diese Systeme zu bauen, zu maintainen und wenn überhaupt das möglich war, die zu skalieren. Dann kam das Konzept der Database und die ersten Implementationen und seitdem macht sich eigentlich die meisten Anwender keine großen Gedanken mehr darüber, wenn sie sagen, ich will ein paar Daten speichern und manipulieren. Wenn ich heute Datenspeicher manipulieren will, auch auf sehr großer Skala, gibt es entweder Gratis-Software oder bezahlte Lösungen, die sagen, ich will eine Database. Und wenn ich die benutzen will, muss ich mir auch keine tiefen Gedanken darüber machen, über wie genau die Mathematik, die dahinter liegt, wie die funktioniert und was da dahinter steht. Ich schreibe einfach meine Queries, ich bringe mir SQL bei oder was auch immer und dann geht das. Und dann gesagt, wir müssen eigentlich das Gleiche erreichen für Machine Learning. Und zwar müssen wir von dem Level weggehen, wo ein Machine Learning Engineer oder ein Data Scientist sagt, ich habe diese Daten, aus meiner Erfahrung ist folgendes Modell da wahrscheinlich am besten, ich experimentiere mal, ich trainiere mal, ich mache vielleicht ein bisschen Grid Search nach Parametern und dann 3 bis 6 Monate später kommt ein Modell, wo keine Garantien da sind, dass die in irgendeiner Weise optimal sind, die wirklich alle die Probleme von Handarbeit haben und damit langsam und teuer sind. Und das wollen wir durch ein Regime ersetzen, wo jemand, der ihre oder seine Daten kennt, ein Domain-Experte, Domain-Expertin sagt, hier sind meine Daten, das will ich eigentlich davon, ich will einen Classifier, ich will eine Prediction. Und dann der Rest, das Machine Learning, dass das erstmal automatisiert wird, dass das erstmal im Hintergrund ist, dass das wie ein Query wird.
Okay, verstanden. Nennt man AutoML heute gerne, ne? Dieses ganze Feld. Und das ist eure Mission, diese Abstraktionsebene zu finden, zu erzeugen. Verstanden. Kannst du uns noch ein bisschen mehr zu eurem Startup, zu deinem Startup erzählen? Du bist CEO. Euch gibt es jetzt 2 Jahre offensichtlich, circa 2,5 Jahre. Und in Zürich, ja, vielleicht noch ein paar weitere Randdaten. Wie viele Leute seid ihr? Seid ihr gefundet mit VCs?
Wir sind ein Spin-off von der ETH. Wir haben 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, glaube ich jetzt 12 FTEs. Und die meisten sind entweder Leute direkt von der ETH Zürich oder erfahrene Softwareentwicklerinnen und Entwickler aus der Industrie. Wir sind gefundet. Das haben wir schon gemacht. Wir sind jetzt mit der Produktentwicklung von unserem ersten Produkt fertig und sind bei unserem Go-to-Market. Wurde jetzt ein bisschen natürlich durch Covid verzögert, verlängert, alles braucht länger. Aber das ist klar, das ist bei Startups so.
Okay, spannend. Und das heißt, schon erste Umsätze, Beta-Phase oder ist wirklich noch dieser Go-to-Market ganz am Anfang? Vielleicht das noch so ein bisschen einzuordnen.
Genau an dem Punkt, wo wir die ersten Verträge haben. Ein paar Sachen kann ich schon beschreiben, ein paar andere Sachen sind noch nicht ganz fertig, da kann ich noch nicht drüber reden, aber wirklich ein paar Teaser kann man sicher geben, ja.
Okay, spannend. Und suchst du noch Leute für dein Startup oder im Moment erstmal gesättigt, ganz gutes Setup?
Ja, im Moment haben wir keine offenen Stellen, aber das wird sich wahrscheinlich demnächst wieder ändern. Und wir suchen natürlich nach nach den Top-Talenten, klar. Als Startup in der Schweiz hofft man natürlich, dass man da auf der einen Seite attraktiv ist für die Besten und auf der anderen Seite, wir leben davon, dass unsere Software, unser Design, dass das top ist.
Okay, so AutoML, Abstraktionsebene, das sind hier die Stichworte. Kannst du gerne noch mit Leben füllen? Was macht eure Lösung denn aus? Vor allem auch im Unterschied zu vielen anderen Lösungen da draußen, denn AutoML gibt es natürlich schon diverse, auch große Anbieter dafür.
Ja, es gibt AutoML, es gibt so eine erste Generation von AutoML und diese Produkte, diese Plattformen wurden konzipiert als Unterstützung für Data Scientists und Machine Learning Engineers, die mehr oder weniger wissen, was sie machen und ein Dashboard und ein Environment brauchen, um gewisse Sachen zu automatisieren. Wir sehen das quasi als die Push-Environment. Ich als User will, dass Folgendes passiert und vielleicht folgende Aufgaben automatisiert werden. Wir wollen einen großen Schritt weitergehen in der nächsten Generation von AutoML, wo wir in einer Pull-Environment sind, wo wirklich der Data Science-Prozess automatisiert wird und der Input vom User nur dann kommt, wenn er domain-spezifisch ist, wenn er user-spezifisch ist, wenn der User sagen muss, das will ich und dass es auch erst dann zur Interaktion kommt, wenn das System eben diese Anfragen an den User stellt. Aber dass natürlich der User gleichzeitig auch noch Kontrolle hat. Also wenn der User sagt, nee, ich weiß es besser, ich weiß, dass ich zum Beispiel diese Klasse von Modellen überhaupt nicht ausprobieren will, dass man das natürlich kann. Aber als Grundprinzip, dass der Prozess abgenommen wird und dass man dann nur noch Benachrichtigungen kriegt, wenn das nötig ist.
Das heißt, so etablierte Self-Service-AutoML-Plattformen da draußen, die sind in dem Push-Modus?
Mhm.
Inwiefern stört das?
Das stört nicht, das ist einfach die erste Stufe der Entwicklung. Und das ist, wir haben viel von diesen Produkten, von diesen Ansätzen gelernt. Und die sind wirklich einfach konzipiert, die Data Scientists ein bisschen zu unterstützen. Wir wollen da wirklich den nächsten Schritt gehen und quasi die Aufgaben, die eigentlich viel besser von Maschinen gemacht werden, die besser automatisiert sind, dass die erstmal komplett abgenommen werden, damit die Data Scientists und die Engineers sich auf die wichtigen Probleme fokussieren können. Data Quality, Interpretation, Ethik, Business Optimization, all diese Fragen, die von in jeder Firma, in jedem Forschungsinstitut, die nur von den Expertinnen und Experten wirklich beantwortet werden können. Die wollen wir maximieren für den User. Und die Arbeit, die eigentlich nur Wiederholung ist, die eigentlich automatisiert werden soll, dass die abgenommen wird. Und da ist noch ein tieferer Punkt, nämlich die Idee, dass diese Suche nach Modellen und das Tuning von Modellen, auch wenn unterstützt von dieser ersten Generation von AutoML, dass die keinerlei Garantien haben, dass was da rauskommt, dass das irgendwie auch nur optimal ist, weil das nicht eine volle Automatisierung ist. Unser AutoML, und unser AutoML ist natürlich auch nur der erste Schritt von dem, was wir vorhaben, unser AutoML ist völlig unbiased, sucht sich alle Modelle aus, die auf ein Problem überhaupt nur passen können und durchsucht dann sowohl effizient als auch fair den Raum von möglichen Lösungen. Das ist wirklich unser Ansatz.
Das müssen wir gleich nochmal im Detail besprechen. Ganz konkret, wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt einen Datensatz, möchte da Vorhersagen mitmachen. Also ich weiß schon, wohin es gehen soll, aber ich weiß nicht, welches Modell. Ich bin jetzt nicht ein sonderlich erfahrener Data Scientist und kann jetzt schon an den Daten erkennen, wohin die Reise geht von der Modellarchitektur her. So, und ich möchte jetzt damit schnell zu Ergebnissen kommen. Klar, dann ist irgendwie eine automatisierte Suche über verschiedenste Modelle, die mir dann auch ausspucken, bestimmte Metriken, Genauigkeiten, je nachdem, und dann das wiederum benchmarken und dann das Beste am Ende zeigen. Inwiefern ist dieser Prozess jetzt bei euch anders als bei einer der größeren ML-Plattformen da draußen, wo ich ja das auch so habe? Ich habe jetzt eine Datensatzmöglichkeit, Upload, dann rödelt die Maschine sozusagen in der Cloud, dann kriege ich eine gewisse Transparenz über die Experimente, die gemacht worden sind, wie gut sie performt haben, kann das auch versionskontrolliert machen und wiederholen, verbessern. Gewisse Tweaks kann ich da als User auch machen. Und habe dann am Ende mein Ergebnis und bin damit zufrieden oder nicht. Es ist so ein bisschen Blackbox, aber jedenfalls schnell komme ich zu einem Ergebnis. So diese Pipeline von Data Ingestion bis hin zu Ergebnis, wie ist die anders bei euch? Was sind da so im Detail die Unterschiede?
Der große Unterschied, dass es wirklich an einem höheren Level vom Automatismus ist und dass es im Detail viel fairer und viel allgemeiner ist. Also bei den meisten dieser Plattformen muss man immer noch spezifizieren, was wir mal ausprobieren. In den meisten Fällen wird dann entweder ein Blackbox-Algorithmus benutzt, wo man überhaupt nicht weiß, was passiert, oder es wird ein sehr ineffizienter Grid-Search-Algorithmus benutzt, der einfach den Parameter-Space gar nicht erst anfangen kann, fair zu durchsuchen, oder es werden nur sehr kleine Datensamples ausprobiert. Wir haben alle Modelle, alle Machine Learning Models, alle Feature Engineering Steps containerized, und damit kann man Modelle aus jedweglichen Quellen verbinden. Und der Optimizer, also die Suchstrategie, operiert da einfach auf dem Level dieser Container. Das heißt, als User hat man eine viel higher Level Erfahrung. Und das geht auch wieder in Richtung von: wir wollen in diesem Push-Environment sein, dass der User erst dann interveniert, wenn er oder sie das wirklich will. Wenn man bei uns die Daten hochlädt, Schema-Matching passiert automatisch, dann wird schon die Liste aller Modelle, die überhaupt auf dieses Problem anwendbar sind, ausgesucht. Dann muss man noch festlegen, okay, was ist mein Success-Metric, was will ich optimieren, F1-Score, Accuracy, was auch immer. Und dann dieser ganze Raum aus potenziellen Feature-Extractors, Modellen, Architekturen, Konfigurationen, der wird gleichzeitig optimiert. Und zwar nicht durch eine Grid-Search, sondern durch verschiedene intelligentere Algorithmen. Und dadurch hat man einen viel klareren Weg hin zu einem optimalen Modell, ohne auch in dem Sinn wissen zu müssen, was die Maschine macht. Wir wollen von dem Modus weggehen, wo man sagt, ich will ein Random Forest, zu ich will ein Classifier. Und das zumindest am Anfang, dass es mir als User eigentlich egal ist, was für ein Model ich jetzt letztendlich habe. Was mich interessiert ist, dass das Model gut ist. Mhm. Und darum werden dann alle Models, die aus unserer Pipeline rauskommen, die haben alle die gleiche API und die sind alle genau identisch. Das heißt, wenn man dann ein besseres Model aus der Pipeline rauskommt, sind die ganz einfach zu ersetzen.
Mhm. Das verbirgt sich dann hinter dem Deployable wahrscheinlich, ne? Denn in dieser Pipeline beschreibt ihr ja auf eurer Seite modules.ai. Ganz am Ende steht das Deployable AI Model. Hinter diesem Deployable, da kann man sich sehr viel vorstellen, weil das ist ja häufig der Painpoint, Modelle zu haben, die auch in Produktion gehen. Helft ihr da auch mit? Das heißt, eure Plattform ist nicht nur AutoML, sondern übernimmt auch einen Teil der Operations, wenn man so will. Also MLOps ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Wie passt das zusammen?
MLOps ist ein großes Thema und wir haben uns eigentlich schon langer Zeit Gedanken über MLOps gemacht, aber wir haben uns da eigentlich ein bisschen was anderes überlegt, als was da jetzt generell drum bekannt ist. Das ist das Problem, der Painpoint. Wie kriege ich denn mein Machine Learning Model praktisch in Production? Und da arbeiten wir an verschiedenen Approaches, um das so einfach und painless wie möglich zu machen. Und das, sagen wir, der Grundgedanke ist, alles ist containerized und alles hat die gleiche API. Das heißt, wenn man austauschen will, ist das extrem einfach. In Richtung von MLOps, wir hatten da ein paar ganz tiefgründige Ideen aus der Forschung, da haben wir auch Paper geschrieben. Aber wir meinen mit MLOps eigentlich noch was viel Essentielleres zu Machine Learning als einfach die Praxis, wie skaliere ich mein Deployment. Und wir haben das Grundproblem eigentlich, das wir angehen wollen, identifiziert. Und das Grundproblem ist, wenn ich eine Firma bin, ich habe ein Machine Learning Model in Production. Und das ist absolut essentiell für meine Operationen. Sagen wir, jede 0,1% sind ein Riesenumsatz. Also ich kann damit keine einfachen Experimente machen. Wie kann ich DevOps machen mit solchen Modellen, ohne damit unheimlich teure und riskante Experimente zu machen? Also wir haben da mit Firmen, mit den größten Tech-Firmen der Welt, also mein Co-Founder der Zir, der redet da mit den Top-Tech-Firmen der Welt, die haben jetzt dieses Problem. Jede 0,1% an Accuracy in einem Classifier sind Millionen Dollar die Woche. Was macht man da? Und da haben wir ein System entwickelt, das Continuous Integration macht. Also das ist ähnlich wie das, was man bei Software macht, aber für die Machine Learning Modelle selber. Und zwar nicht auf Basis vom Code, sondern auf der Basis der statistischen Eigenschaften des Modells. Also in der heutigen Softwareentwicklung hat man Systeme wie Travis, wo man sagen kann, hier, ich habe eine neue Version vom Code, wenn ich die jetzt live pushe, muss es durch diese Tests durchgehen, Pass-Fail. Für Machine Learning Modelle kann man das natürlich nicht machen, weil Machine Learning Modelle nie Pass-Fail sind, sondern die sind immer probabilistisch. Und haben wir ausgerechnet, wie man die ähnliche Semantik wie bei CI/CD-Pipelines, wie man eine ähnliche Semantik haben kann, aber für Modelle, die probabilistisch sind. Also als Beispiel, ich habe ein neues Machine Learning Model. Ist es sicher? Welche Garantien habe ich, wenn ich das live pushe? Und dann kann ich sagen, ich verlange, dass wenn dieses Model live geht, dass ich mit 99,999% Wahrscheinlichkeit weniger als 0,1% Accuracy verlieren kann. Das wäre also mein Worst-Case-Szenario. Wenn das Modell das nicht erfüllt, dann geht es nicht live. Oder ich will, dass weniger als 3% der Predictions, die das Model macht, dass weniger als die sich ändern, wenn ich das neue Model live pushe. Dass man damit immer nicht Pass-Fail-Garantien hat, sondern probabilistische Garantien, wenn ich da ein Model jetzt live pushe. Und wenn ein Model live geht, dann ist das in einem Pool. Es ist Praxis schon bei vielen Businesses, dass man mehrere Machine Learning Models gleichzeitig in Production hat. Gut, wie wähle ich die aus? Und wenn dann der Data Drift kommt, was mache ich damit? Und da haben wir ein Set von Recommendern, die sagen, okay, um dieses Model zu verbessern, da braucht man bessere Labels, dieses Model zu verbessern, vielleicht mehr Data Cleaning. Und dann geht man zurück in dieser Schlaufe, zurück ins AutoML, produziert bessere Models und dann kommen die wieder durch eine CI/CD-Check, um zu schauen, darf dieses Model jetzt live gehen, ja oder nein. Mhm. Und das verstehen wir unter MLOps, diese ganze Loop soll auch wieder in diesem Push-Modus sein. Also sie ist eigentlich automatisch, bis was passiert, bis ein essentieller Input vom User gebraucht wird.
Mhm. Aber nicht nur in dem Bereich von Risiken. Ne? Also wenn wir das Ganze monitoren, beobachten und wir können etwas verbessern, also nicht nur Genauigkeiten verschlechtern sich, sondern wir sehen Möglichkeiten durch die Vorhersagen, die wir machen, trainieren wir ja auch. Wir können ja auf neuen Daten trainieren. Dass wir dadurch ein Retraining der Modelle machen und in dieser Pipeline auch wieder, das ist ja auch in dem MLOps gemeint, dass ich ständig versionskontrolliert mich auch verbessern kann und nicht nur Model Drift, Data Drift, Concept Drift und andere Schwierigkeiten irgendwie tackeln muss, sondern auch kontinuierlich eigentlich lernen möchte mit den neuen Daten.
Mhm. Da ist auch nochmal ein Risiko, dass generell eigentlich, dass noch ziemlich wenig Awareness auch in der MLOps-Community. Und da wollen wir auch, also da haben wir auch eine Lösung in Vorbereitung. Und das ist das Problem, dass man in vielen Fällen ein limitiertes Testset hat für MLOps. Und wenn man da nicht ganz vorsichtig ist, wenn man das Testset immer wieder verwendet, dass man quasi ein Overfitting zum Testset hat. Das hört sich ein bisschen technisch an, aber das ist ein ganz, ganz großes Risiko, vor allem wenn diese Modelle auch schon bei kleinen Unterschieden dann plötzlich großen Schaden anrichten können. Und wir bauen an einem System, was es einem ermöglichen würde, mit einem minimalen Testset diese CI/CD, diese MLOps durchzuführen und gleichzeitig auch noch Recommendations zu kriegen, wenn man zum Beispiel unbalanced Dataset hat, welche Datensätze man am besten labelt, um dieses Testset frisch zu halten. Und das ist vor allem dann sehr, sehr hilfreich, wenn jedes neue Label teuer ist oder schwierig zu kriegen ist.
Also Kreditkartenbetrug ist zum Beispiel so ein Beispiel mit sehr unbalanced, weil es gibt natürlich viel weniger betrügerische Transaktionen. Das ist ein so ein Beispiel, wo das dann wahrscheinlich eine Rolle spielt. Aber nochmal zum Verständnis, dieses ganze Thema, das du jetzt besprichst, das auch in Paper gegossen wurde, ist das Teil eurer Plattform oder eher nochmal etwas, was ihr nochmal so plant und vielleicht in, sagen wir mal, beratenden Tätigkeiten beim Kunden anbringt? Oder ist das wirklich Teil eurer Lösung auch?
Der AutoML-Teil, der ist fertig und verfügbar. Der MLOps oder AIOps-Teil, der ist im Moment in Entwicklung. Also Prototypen existieren, aber der ist noch nicht verfügbar.
Okay, aber das ist geplant. Also das ist schon bei euch Teil der Vision, ja. Teil des Produkts. Ah ja, okay, ja, das ist interessant.
Die AutoML-Plattform haben wir unter anderem so konzipiert, wie wir das haben, um diese MLOps zu unterstützen. Das ist auch ein Problem, das diese erste Generation an AutoML-Plattformen haben, ist, dass die konzipiert wurden, also grundlegend, ohne dass diese MLOps-Probleme wirklich durchdacht waren. Und da sehen wir wirklich unseren Angriffspunkt.
Das ist auch mein Eindruck. Deswegen finde ich dieses Deployable ein sehr wichtiges Wort einfach in dieser Pipeline bei euch, wie ihr das hier beschreibt. Aber natürlich aktuell noch in Entwicklung, okay. Aber AutoML, das ist etwas, wo man schon sagen kann, erste Version funktioniert. Da können schon echte Daten reinfließen und das kann schon verwendet werden. Was kann damit denn konkret gelöst werden? Kann ich damit alle meine Machine Learning Probleme angehen? Ob das jetzt Bildklassifikation ist, natürliche Sprache, ist das egal im Grunde oder habt ihr da einen Fokus?
Wir haben uns natürlich am Anfang, man muss sich immer auswählen, was fokussiert man sich zuerst. Wir haben das System aber von Grund auf so designt, dass eigentlich alle Machine Learning Probleme im Prinzip mit der gleichen Plattform, der gleichen Struktur gehandhabt werden können. Im Moment unterstützen wir Datensätze, die tabular sind, die Bilder sind, die Data Cube sind und Kombinationen davon, also Bild plus Tabelle zum Beispiel oder Data Cube plus zwei Tabellen und klassische Aufgaben, Regressionen, Klassifikationen. Andere Aufgaben in Richtung NLP, in Richtung Time Series, solche Sachen, die sind in Entwicklung und die machen wir dann in Rollout über die nächsten Quartale. NLP wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger brauchen, aber die Kernfunktion, sozusagen die Machine Learning Modelle zu trainieren, die Regressionen, Klassifikationen mit komplexen Datensätzen sind, das läuft heute.
Mhm. Und was ich auch gerne verstehen möchte, ihr habt ja eine Logik entwickelt offenbar, eine sehr aufwendige Logik, diese AutoML durchzuführen. Ist es da noch wichtig, dass ihr die Modelle selber auch noch implementiert, oder könntet ihr nicht eigentlich mit dieser Logik, die ihr habt, die verschiedensten Cloud-Anbieter da draußen ansteuern und sagen, so, jetzt schicken wir zu Google Cloud, zu AWS, zu Azure bestimmte Daten, kriegen Ergebnisse zurück und dann mit unserer Logik schauen wir, wohin die Reise geht. Oder habt ihr das wirklich alles in eurer Plattform selbst entwickelt? Auch die Modelle nochmal implementiert, natürlich mit Open-Source-Bibliothek nehme ich an, aber ja, nochmal alles selber entwickelt?
Wir packagen einfach die Modelle, eben wir nehmen die von Open-Source, wir packagen die. Und unser Ansatz ist, also wir wollen natürlich die besten Modelle, wir reden da mit unseren Kollegen aus der Forschung, und natürlich die besten Modelle implementieren. Aber wir nehmen wieder den Approach, dass wir sagen, wir wissen ja eigentlich gar nicht, für dein Problem jetzt, was jetzt das beste Modell ist. Das heißt, wir wollen langfristig eigentlich eine große Library von guten Modellen implementieren, eigentlich ohne großen Bias von uns. Und der eigentliche Zweck von AutoML ist, das beste Modell für dein Problem zu finden. Jetzt nur als Beispiel, wir machen da gerade ein Experiment mit einem potenziellen Kunden, der hat selber in früheren Projekten lange Zeit, Monate damit verbracht, CNNs zu trainieren für eine gewisse Aufgabe, gewisse Bilder zu analysieren. Und da haben wir gesagt, gut, probieren wir es mal mit unserer Plattform, haben wir die Bilder hochgeladen. Und wir haben natürlich innerhalb von Stunden ähnliche Performance erreicht wie die in Monaten. Und das beste Modell, nicht nur das beste, die besten Top 10 oder Top 20 Modelle waren Tree-based, waren Nummer 1 waren XGBoost. Und da haben wir das dem Partner erklärt und gesagt, ja, in dem Fall, die Aufgabe hat sich zwar so angehört, als wären CNN da eigentlich passend, aber anscheinend ist das nicht der Fall. Unser System war unbiased und hat euch das so geliefert. Mhm. Und so sollte man ja eigentlich auch mit Machine Learning umgehen, völlig unbiased.
Mhm. Das ist übrigens ja bei Kaggle auch so, ne? Wenn man sich die Wettbewerbsergebnisse dort anschaut, erstaunlich oft ist da XGBoost die Nummer 1 und nicht irgendwelche Deep Learning-Algorithmen.
Mein Co-Founder hat mal ein faszinierendes Paper über Kaggle geschrieben, und um herauszufinden, wie gewinnt man Kaggle Competition oder was macht dann das letzte 0,1% aus, dass man da wirklich gewinnt. Und es ist wirklich nicht Model Tuning. Die meisten Models sind eigentlich recht gut, und wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, mit XGBoost kommt man sehr, sehr weit. In meisten Fällen sind die Gewinner Leute, die spezielles Domainwissen hatten, die damit dann cleveres Feature Engineering gemacht haben. Mhm. Und das ist eigentlich auch der fundamentale Grund, warum, wenn man wirklich um jedes 0,1%, wenn das wirklich wert ist in einer Machine Learning Application, dann kommt man nicht um das menschliche Wissen und vor allem das Domain-Wissen herum. Das wird man nie durch Machine Learning, AutoML oder was auch immer lösen können. Da muss das menschliche Wissen rein.
Sehr schöner Punkt. Das ist ja auch ein Streitpunkt oftmals. So bei Data Scientists, so werden wir jetzt ersetzt mit AutoML? Nein, das ist natürlich immer noch sehr wichtig, Domänenwissen einzubringen und letztlich auch drüber nachzudenken, wohin wollen wir eigentlich? Was könnten wir denn kreativ uns noch überlegen, dass jetzt vielleicht nicht die AutoML-Plattform übernimmt? Aber heißt das, dass ich trotzdem mit eurer Plattform jetzt bei Kaggle beispielsweise erfolgreicher wäre?
Ich würde es so ausdrücken, nicht unbedingt erfolgreicher, weil eben diese 0,1%, die man aus dem Feature Engineering gewinnt, das geht ja nicht. Ich würde sagen, man spart sich die Zeit.
Man spart sich die Zeit. Wenn ich die Zeit spare bei dem anderen Teil, kann ich die ja ins Feature Engineering stecken.
Genau. Und das ist auch in vielen Fällen der Mehrwert. Und wenn da jetzt ein Data Scientist sagt, oh, ihr nehmt mir die Arbeit weg, das stimmt überhaupt nicht. Wir machen den Teil leichter und schneller, der einfach Zeit beansprucht, und dann habt ihr mehr Zeit für das, was wichtig ist. Da sind wir auch ganz klar, wir sind nicht da, um Data Scientists zu ersetzen, sondern um die Aufgaben zu übernehmen, die von Maschinen gemacht werden sollten. Und da ist auch der Grund, der fundamentale Grund ist auch klar, wenn man sich über das Problem von AutoML nachdenkt, was ist das Problem, das man damit löst. wenn man so ein Space von verschiedenen Models hat, die auf ein Problem passen würden. Und dann die Architekturen und dann die Hyperparameters. Das ist ein ganz hochdimensionaler Raum und der ist ganz messy, teils diskret, teils continuous. Das ist ein ganz schwieriges Problem. Wir als Menschen sind da eigentlich nicht dazu geeignet, hochdimensionale Prozesse zu optimieren. Das sind wir nicht gut drin, dafür sind Algorithmen gut. Um zu sagen, wenn ich die zwei Features so kombiniere, weil ich habe da das spezielle Wissen als Physikerin oder als Chemiker oder als Business Analyst und damit ein besseres Model habe, das ist der wirkliche Mehrwert, der durch menschliches Wissen, menschliche Expertise reinkommt.
Okay, und nochmal zurück zum Punkt Clouds. Wo landen denn meine Daten, wenn ich eure Plattform benutze? Habt ihr irgendeine Anbindung zu Google Cloud, AWS, Azure?
Wir haben keine direkte Anbindung. Also wir sind wirklich ganz kleine Software. Und die Software kann man laufen lassen auf einer Linux-Maschine mit Docker und ein paar anderen Sachen installiert. Das kann man natürlich deployen sehr einfach auf Google Cloud, auf AWS, auf Azure oder wo auch immer. Aber auch in einem sicheren Data Center. Und wir arbeiten auch daran, wirklich Air-Gap-Deployments zu ermöglichen. Eins, was wir herausgefunden haben, ist in vielen Fällen Datensicherheit für die Daten, wo Machine Learning wirklich gemacht hat, sehr wichtig sind und in vielen Partnern, mit denen wir geredet haben, die Datensicherheit eigentlich noch viel wichtiger ist als dann die Model Performance. Also die Daten dürfen nie gewisse Systeme verlassen, kann man das Machine Learning nicht dahin bringen. Und das wollen wir ermöglichen, indem wir nicht eine Cloud-Lösung sind. Wir fassen die Daten von der Kunden nie an und die Plattform geht dorthin, wo der Kunde das will.
Okay, weil du brauchst ja schon enorme Power für das Trainieren. Das kann ja nicht magischerweise abgenommen werden. Also wenn ich das auf meiner Maschine, auf meinem Laptop jetzt installiere, dann wird mir das nicht viel helfen, weil ich kann nicht wirklich trainieren einfach mit dem Modell Zoo. Ne? Ich muss es ja trotzdem irgendwo...
Kann man bis zu einem gewissen Grad, also auf einem Laptop, so weit kommt man nicht, außer man arbeitet mit wirklich kleinen Tabellendatensätzen.
Ja. Aber Bilder kannst
eigentlich... Bilder, ja, dann braucht man schon eine Maschine mit einer oder mehreren GPUs und dann muss man natürlich, je nachdem wie komplex die Aufgabe oder wie datenintensiv die Aufgabe, muss man skalieren, ja.
Können wir das vielleicht noch ein bisschen konkret machen? Wie wird eure Plattform schon verwendet? Also du hast gesagt Bilder, nicht Time Series, nicht NLP, natürliche Sprache, aber noch tabulare Daten. Ja. Also so typische, naja, du kannst ja sehr viel in Tabellen stecken letztlich. Du kannst ja sogar Text mit einer gewissen Verarbeitung wiederum in Tabellen gießen. Also in der Art kannst du dann auch wieder Sprache verarbeiten. Aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen konkreter machen. Du hast ja gesagt, erste Verträge, Kunden sind schon da. Was wird denn typischerweise gemacht?
Also ein Use Case, den ich als Schweizer und Schweizer Firma natürlich wahnsinnig spannend finde, ist also wirklich ein cooler Use Case, weil er auch zeigt, wie Leute, die nicht traditionell Data Scientists sind, wie die mit unserer Plattform sofort einen Mehrwert erreichen. Und zwar sind es die Swiss Herd Book, das ist eine Genossenschaft in der Schweiz, die aus Milchbauern besteht. Die Milchkühe haben auf ihren Bauernhöfen. Und mir war das nicht bewusst, bis ich mit denen in Kontakt kam. Das ist eigentlich eine ganz hochtechnisierte Branche. Die sammeln Daten mit Sensoren. IoT ist ein großes Thema. Cloud Data Security ist ein großes Thema, weil Milchkühe und Fleischproduktion ist ein großes Business. Und die haben jetzt mehrere Projekte angefangen. Und dann kann ich eins als Beispiel geben. Eine der ganz großen Business-Entscheidungen, wo wirklich dann auch viel Geld davon abhängt, die diese Milchbau machen müssen, ist, ich habe jetzt eine Kuh und ich muss jetzt entscheiden, tue ich die nochmal künstlich besamen, damit die nochmal einen Kalb hat, oder lasse ich sie schlachten? Und das ist ein ganz klarer Decision-Prozess, der ist eigentlich, sollte data-driven sein, und der wurde traditionell von den Bauern persönlich nach Erfahrungen gemacht. Mhm. Und da haben wir schon die ersten Test-Cases gemacht und gezeigt, wie innerhalb von Stunden die einen besseren Predictor hatten, um abzuschätzen zu können, lohnt es sich jetzt, diese Kuh da nochmal einen Kalb haben zu lassen oder schlachten wir sie? Ganz praktischer Use Case.
Ja, ich muss natürlich wissen, worauf ich optimiere. Das ist klar, ne? Das kann mir ja keine Plattform abnehmen.
Genau, und da kommt eben das Wissen, die Expertise der Milchbauern rein. Und die Frage, die sie hatten, also auf der einen Seite habe ich, wie viel kriege ich für das Fleisch? Was ist das Fleischwert? Beziehungsweise, was ist der Expected Value von der Milch, die diese Kuh noch produzieren wird? Und das ist der Trade-off.
Okay, und das ist dann ein Modell gewesen, das jetzt auch in Produktion irgendwo verwendet wird, diese Entscheidung den Bauern abnimmt, den Landwirten.
Da sind auch ein Team von zwei von denen, die ihre MBA-Masterarbeit über dieses Thema, über Machine Learning in dieser Industrie jetzt machen.
Ja, das ist ein interessantes Beispiel auf jeden Fall, das ist auch noch nicht so untergekommen. Gibt es vielleicht noch ein zweites Beispiel, das du besprechen möchtest?
Also was ich auch noch von konkret erzählen kann, ist eine Zusammenarbeit mit einem Astrophysiker, kenne ich natürlich von früher, in den USA an der Yale University, der entwickelt Modelle, um Daten von Weltraumteleskopen zu interpretieren. Das sind Bilder von Galaxien im frühen Universum. Und er will verstehen, ob eine gewisse Galaxie, ist das eine Galaxienkollision, sind das zwei Galaxien, die gerade am Verschmelzen sind, oder ist das nur eine Galaxie? Und eine recht schwierige Aufgabe, weil diese Bilder, die sind nicht so, wenn man sich so Hubble-Bilder vorstellt, das sind so wahnsinnig schöne Bilder mit ganz vielen Details, da wirklich so ganz, ganz kleine paar Pixel und natürlich auch hunderttausende, Millionen Bilder muss die durchforsten, also gut, mache ich das mit Machine Learning. Das hat er angefangen, das ist Teil seiner Doktorarbeit, das hat er angefangen, bevor wir mit ihm darüber geredet haben. Und er hat viele Monate mit verbracht, selber von Grund auf ein CNN zu bauen, um diesen Classifier zu bauen. Mhm. Und da haben wir ihn kontaktiert, angefangen zu arbeiten, haben seine Daten auf unsere Plattform hochgeladen und innerhalb von ein paar Stunden hatten wir einen Classifier mit einer ähnlichen Performance. Das heißt, wir haben ihm da, wenn er uns früher getroffen hätte, hätten wir ihm da Monate an Arbeit abnehmen können. Hm. Und da geht es jetzt weiter. Der kann jetzt mit Hilfe unserer Plattform solche Modelle viel schneller trainieren, ausprobieren und dadurch wird seine Forschung wahnsinnig beschleunigt.
Also neben Geschwindigkeit, das ist offensichtlich durch die Automatisierung, natürlich auch Fehleranfälligkeit ist kleiner, ist das auch recht klar. Und drittens wahrscheinlich auch insgesamt die Ergebnisse besser, da du, wenn du das alles manuell machst, nicht zwingend alles durchtestest. Ja, das ist einfach, du hast halt so dein Lieblingsmodell, das hattest du ja eben mit dem CNN versus XGBoost schon mal so angeschnitten. Ne? Es ist nicht nur eine Geschwindigkeit, eine Fehlerfrage, sondern auch wirklich das Endergebnis ist besser mit AutoML, da ich bestimmte Dinge nicht machen würde manuell. Ne?
Genau, selbst wenn man da sehr systematisch als Data Scientist oder als Engineer vorgeht, man kann immer in einem Local Minimum stecken bleiben. Das ist ein Problem, das kennen viele. Und mit einem smarten Search-Algorithmus kann man das Problem minimieren. Und letzten Endes mit AutoML, gut, dann wartet man halt nochmal über Nacht, um zu schauen, ob man nochmal eine bessere Lösung findet. Das ist immer noch schneller, als das selber auszuprobieren.
Es passiert ja wahnsinnig viel. Also man kann schon fast gar nicht im Archive dem Preprint-Server nachkommen, was es an neuen Entwicklungen gibt. Wie gelingt es euch dabei, die neuesten Modelle auch wirklich anbieten zu können und auch Updates bestimmter Modelle? Mhm. Seid ihr da ständig auf der Suche? Habt ihr da 2, 3, 4 Leute, die nur das machen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also wir haben ein ganzes Data Science Team, das sich um die Modelle und die Optimizers und all diese Aspekte kümmert. Wir durchforsten natürlich selber die Forschung. Mhm. Aber wir haben dann natürlich noch unseren Mitbegründer, der Zhe Zhang, der ist Computer Science Professor an der ETH. Und der geht natürlich zu den Konferenzen und der liest die Papers. Und der hat natürlich den besten Draht zu, schaut euch das mal an. Der hat also die Expertise und die Kontakte, um uns da in die richtige Richtung zu steuern.
Okay, also der Anspruch ist schon, alles, was State of the Art da draußen angeboten wird, vielleicht bei Cloud-Anbietern, ist auch bei euch verfügbar als Modell in diesem Modellzoo.
Unsere Ambition ist wirklich dann ein ganz großes Set an Modellen zu haben, diesen großen Push wirklich hunderte Modelle einzubauen, den haben wir noch nicht gemacht, aber das kommt in den nächsten 1, 2 Quartalen.
Aber so typischerweise Scikit-Learn und so die großen Bibliotheken, was da so draußen Standard ist, das werde ich vorfinden.
Genau.
Ja, okay, sehr spannend. Und zum Thema Pricing, da kann ich jetzt nicht viel auf eurer Seite lesen, sondern muss kontaktieren. Diese 3 Punkte, das ist ja eine starke Value Proposition auf jeden Fall. Allein die Zeitersparnis, wenn wir wissen, wie teuer Data Scientists ja nun mal sind. Ist das vergleichbar dann damit? Also ist es so, dass ihr danach preist, wie viel Zeitersparnis es etwa bringt? Ist das ein Value-Based Pricing? Kannst du da irgendwas zu sagen, grob?
Ja, also ich kann was Generelles zu unserer Pricing-Strategie sagen. Und zwar wollen wir keine künstlichen Barrieren zum Nutzen einbauen. Das heißt, wir limitieren nicht nach Seats oder Usern oder Workflows oder was auch immer. Und wir haben uns auch lange Gedanken gemacht, also was ist eigentlich, wo kommt der Value bei Machine Learning her? Und der kommt von Compute. Das heißt, unsere Pricing-Strategie richtet sich danach aus, auf wie vielen Computerressourcen man die Plattform laufen lassen will. Also wie viele CPUs, wie viele GPUs. Und das ist das Einzige. Das heißt dann natürlich, dass wenn man ein Team hat und die Plattform immer mehr nützt, dann wird man nicht gestoppt irgendwie künstlich, dann wird es aber langsamer, weil die Hardware da ein Limit hat. Und dann kann man einfach sagen, gut, jetzt will ich von 2 auf 4 GPUs hoch oder was auch immer.
Mhm, aber die GPUs muss ich selber haben, ne? Das ist der Punkt, ihr habt jetzt
nicht in der Cloud.
Mhm. Und als Startup käme das auch in Frage oder reden wir da schon eher von wirklich Enterprise-Lösungen? Also kann ich da jetzt, sagen wir mal, mit, weiß nicht, 1.000 Euro klein anfangen bei euch im Monat oder ist das schon...
Wir sind schon eher als Enterprise-Lösung gedacht, aber wir haben natürlich einen speziellen Plan für Startups, vor allem wenn sie sagen, wir sind ein Startup, wir brauchen Machine Learning-Kapazität, wir können uns jetzt nicht einen ganzen Engineer leisten, aber so eine Plattform könnte natürlich unser Produkt verbessern oder quasi das Zentrum von unserem Produkt sein. Da haben wir natürlich Möglichkeiten, als Startup da reinzukommen.
Okay, also mit einer GPU vielleicht mal anfangen und dann ist man auch bei euch preistechnisch noch nicht jenseits von 1.000 Euro im Monat, sondern auch noch vielleicht darunter und kann sich erstmal ausprobieren. Aber ihr habt jetzt kein Freemium-Modell oder eine Testphase oder sowas schon?
Wir machen kein Freemium. Wenn wir mit interessierten Kunden reden, Trials, Experimente kann man auf jeden Fall machen mit uns.
Mhm, einfach mal kontaktieren. sales@modulus.ai wahrscheinlich ist hier die E-Mail, die angegeben wird auf der Pricing-Seite. Lass uns nochmal zum Abschluss ein bisschen in die Zukunft schauen. Du wirst ja einen guten Überblick haben im Bereich AutoML. Du hast ja schon von Generationen gesprochen, erste Generation. Ihr arbeitet an der zweiten Generation, seid dort aber noch am Anfang, hast du selber gesagt. Zum Beispiel MLOps kommt da noch mit rein. Aber wenn wir mal wirklich jetzt ein paar Jahre in die Zukunft schauen, schwierig, weil sich das Feld halt so stark verändert, aber mal so vielleicht 5 Jahre in die Zukunft geschaut, ist das dann Standard wirklich, dass AutoML Teil von Machine Learning im Business ist? Also wenn Machine Learning gemacht wird, dann typischerweise über AutoML?
Vorhersagen, also wie das Sprichwort geht, Vorhersagen sind schwierig, vor allem über die Zukunft. Unser Ziel, also unsere Langzeitvision ist, dass der Einsatz von Machine Learning weg von diesem Framing geht, dass das eine spezielle Technologie ist, die man auch ernsthaft anfassen muss und dass das so etwas wird, was so abstrahiert ist, dass man gar nicht mehr richtig drüber nachdenkt, das ist Machine Learning, sondern man wirklich nur sagt, ich brauche eine Prediction, ich brauche eine Classification. Wie gesagt, Vorhersagen sind schwierig, aber dann kann man sich sowas vorstellen, wie man lässt sein Excel laufen oder seine Database laufen und dann sagen, ich will diese Zelle füllen mit einer Classification und dass dann der ganze Data Science Prozess im Hintergrund, dass der so abstrahiert ist, dass der läuft, ohne dass man groß drüber nachdenkt. Dass das wie dass sich der User gar nicht mehr fühlt, oh, ich habe da jetzt ein Neural Net trainiert. Der User denkt nur noch, ich habe eine Vorhersage.
Okay, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, ne? Als weiterer Wert, der entsteht, dass nicht nur Data Scientists natürlich mit dieser Plattform arbeiten, ganz im Gegenteil, durch diese Abstraktion natürlich auch Business User, Executives und ja quasi jeder, ne? Citizen Data Scientist ist ja auch so ein Begriff. Das ist ja wahrscheinlich ein ganz, ganz großer Punkt bei euch.
Absolut, also wir sagen nicht, wir sind No-Code, also wir gehen nicht in die No-Code-Bewegung rein, ein bisschen Code wird immer nötig sein, aber dass der User sagt, ich kenne meine Daten, ich kenne mein Problem, ich bin da ein Experte und ich habe genug technische Fähigkeiten und ich bin ab genug ein bisschen so einen generellen Statistik- oder Data Science Background, dass ich mein Problem definieren kann und eine Lösung evaluieren kann und dass der Machine Learning Teil, welche Version von PyTorch und wie viele Layers und Dropout und was auch immer, dass sie sich darum nicht kümmern müssen.
Warum sagst du, es ist kein No-Code? Wenn ich mir das im Video bei euch anschaue, sieht das nach Drag-and-Drop aus?
Also unsere Ambition ist es, dass wir ein User-Interface, eine User-Experience haben, die so gut wie möglich ist, dass eigentlich der ganze Prozess im User-Interface stattfindet. Aber wir wollen da sehr vorsichtig sein, dass wir sagen, es ist nicht No-Code, weil vor allem dann beim Deployment eigentlich fast unweigerlich zumindest ein paar Zeilen im Terminal irgendwo geschrieben werden müssen. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum.
Also links und rechts eurer Plattform. Aber eure Plattform selbst bedarf ja keiner Programmierfähigkeiten eigentlich, ne?
Genau.
Ja, okay. Ja, super. Sollen sich die Zuhörer doch einfach mal selber anschauen. Modulos.ai kann ich gerne auch nochmal verlinken in den Shownotes. Ich glaube, wir sind jetzt ganz gut durch, haben einen guten Überblick gewonnen über eure Plattform. Wohin eure Reise geht, MLOps als ein Stichwort. Möchtest du noch irgendwas ganz zum Schluss loswerden?
Ich bin von dieser Technologie so absolut fasziniert und ich stehe jeden Tag auf eigentlich mit dem Gedanken, wie machen wir ein besseres Produkt, wie machen wir die Technologie einfacher zu benutzen. Und das ist wirklich jetzt meine Mission. Und es freut mich wahnsinnig, auch hier bei dir darüber reden zu können.
Cool, sagt Ex-Prof Kevin Schawinski. Sehr schön, hat mir richtig Spaß gemacht. Alles Gute für die Weihnachtszeit. Ciao, ciao.
Ciao, auf Wiedersehen.
Feedback zum Podcast gerne an info@datenbusiness.de. Wer ansonsten mit mir zusammenarbeiten möchte zu allen Fragen rund um Datenwertschöpfung, darf gerne vorbeischauen auf headsofdata.de oder zu Deutsch datenchefs.de. Für zur gleichen Seite. Zusammen maximieren wir den wirtschaftlichen Nutzen deiner Daten. Würde mich sehr freuen, wenn wir bald voneinander hören.